Schön, unter euch zu sein. 4 Jahre, gut 4 Jahre ist es her, seitdem ich nicht mehr im Bezirk hier bin. Knapp 2 Jahre, Dezember habe ich geguckt, ich habe gedacht, das ist ein Jahr her, aber im Dezember 2014 war das letzte Mal, dass ich hier war zur Predigt. Da war es Zeit, dass ich mal wieder komme. Schön, dass ich mit euch die Predigt jetzt gemeinsam erleben kann. Viele bekannte Gesichter, manche neue Gesichter, manche, die auch heute nur zum ersten Mal oder zum einzigen Mal vielleicht da sind. Ich bin ja heute genauso Gast. Schön, dass ihr alle da seid. Ich sage natürlich ganz herzliche Grüße von meiner Frau, die mittlerweile in Göppingen in der Gemeindeleitung mit eingebunden ist, und unseren beiden Töchtern, die jetzt wieder beide Töchter bei uns sind. Manuel, unser Großer, ist ja mittlerweile in Holland und studiert dort schon im 2. Jahr. Unsere Chantal hat ein Jahr One Year for Jesus gemacht, dieses freiwillige soziale Jahr innerhalb unserer Freikirche, und letzte Woche hat sie Einführung gehabt, ab kommenden Dienstag geht es richtig los, in Esslingen einen Studienplatz bekommen für soziale Arbeit. So freuen wir uns, dass er also wieder zurückgekehrt ist, der Geldbeutel von uns dadurch nicht zu sehr strapaziert wird, wenn noch eine außerhalb zieht. Ja, und unsere Fleur, die macht dieses Jahr dann Abitur. So habt ihr noch einen kurzen Hintergrund von unserer Familie. Und also im Frühjahr nächsten Jahres macht sie dann Abitur. Jetzt ist sie im letzten Schuljahr. Herzliche Grüße natürlich auch von Ihnen. Und ich freue mich jetzt, mit euch gemeinsam diese Predigt erleben zu können. Bevor ich damit beginne, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Und dann lade ich Raffaela und Nadine ein, noch einen kurzen Text uns als Einstimmung, und wenn ihr wollt, könnt ihr das mit aufschlagen, aber wir werden es nachher sowieso nochmal aufschlagen, aus Lukas 7 uns verlesen für diese Predigt. Aber jetzt zunächst ein kurzes Gebet, bleibt dazu einfach sitzen. Herr Jesus, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen und wenn wir über dich und dein Wort nachdenken, möchten wir, dass es dich widerspiegelt, dass du groß wirst dadurch und dass du mit deinem Heiligen Geist auch unsere Herzen berührst. Lass deshalb dein Wort das tun, wozu du es sendest, und ihm das auch gelingen, wie du es versprochen hast. Danke, dass das auch geschehen wird, dass du dein Wort, durch dein Wort uns auch erreichen möchtest. Amen. Und jetzt lade ich Raffaela, Nadine ein, den Text zu lesen.
Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war, und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich: Das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin.
Jesus fuhr fort: Ich sage dir ihre Sünden, und es sind viele. Sind ihr vergeben, deshalb hat sie mit viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe.
Ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich hätte es nicht besser vorlesen können. Lukas 7. Es gibt vermutlich kaum zwei unterschiedlichere Menschen. Er ist der, zu dem alle aufblicken. Sie ist diejenige, auf die herabgeblickt wird. Er ist der Kirchenführer. Sie kommt von der Straße. Er lebt davon, dass er Maßstäbe setzt. Sie lebt davon, und hat davon gelebt, sich über solche Maßstäbe hinwegzusetzen. Er ist der Gastgeber des Festes. Sie sprengt die gesamte Feier. Wenn wir die Einwohner dieser Stadt fragen würden, wer von beiden frömmer ist, würden garantiert alle auf Simon den Pharisäer zeigen. Er ist schließlich der Theologe, der Gesetzeslehrte. Alle würden auf ihn zeigen. Er ist der Fromme. Alle außer einem, außer Jesus. Jesus kennt beide. Und Jesus zeigt auf die Frau. Er stimmt ganz klar für sie. Und außerdem sagt er Simon auch noch, warum. Aber Simon interessiert es eigentlich gar nicht. Er ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Wie ist dieses Flittchen in mein Haus gekommen? Wen soll er zuerst anschreien? Die Frau oder den Diener, der sie reingelassen hat? Schließlich ist dieses Essen eine ganz offizielle Angelegenheit. Einlass nur mit Einladungskarte. Alles First Class. Die Crème de la Crème gibt sich hier ein Stelldichein. Wer hat dieses Flittchen reingelassen? Simon ist ärgerlich, aufgebracht, vielleicht sogar richtig stinkwütend. Seht doch nur, wie sie da zu Jesu Füßen rumkriecht und sie dann auch noch küsst. Wenn Jesus der wäre, der er so zu sein behauptet, dann würde er mit dieser Frau nichts zu tun haben wollen. Eine der Lektionen, die Simon an diesem Tag erhält, lautet: Denke nichts, von dem du nicht willst, dass Jesus es erfährt. Denn Jesus hört Simons Gedanken. Er liest sie in seinem Herzen. Und er entscheidet sich, ein paar seiner Gedanken mit ihm zu teilen. Und ich lade euch jetzt ein, mit mir Lukas 7, wenn ihr es nicht schon aufgeschlagen habt, mal aufzuschlagen. Und ich lese nach der Hoffnung für alle übersetzt, leicht aktualisiert, ich sage euch auch an welcher Stelle, Lukas 7, ich lese ab Vers 40 bis 47. 36 bis 39 hatten wir bereits gehört. Und Jesus antwortete zu Jesus, und Jesus unterbricht die Gedanken von Simon und sagt zu ihm: Simon, ich will dir etwas erzählen. Ja, ich höre zu, Meister, antwortet Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 50.000 Euro, der andere 5.000 Euro. Wie komme ich auf diese Summe? Hier spricht es von 500 Denaren. Ein Denar war ein Tageslohn. 500 Tageslöhne sind etwa, mal umgerechnet auf heute, so 50.000 Euro. Dem einen schuldete er 50.000 Euro, der andere 5.000 Euro. Weil sie aber zum festgesetzten Termin das Geld nicht zurückzahlen konnten, erließ er beiden die Schulden. Welcher der beiden Männer, fragt Jesus, wird ihn nun aus Dankbarkeit mehr lieben? Bestimmt der, dem er die größte Schuld erlassen hat, antwortet Simon. Ja, du hast recht, bestätigt ihn Jesus. Und dann blickt er die Frau an und sagt: Sieh diese Frau, Simon. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch eigentlich selbstverständlich wäre. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Bruderkuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe zeigen können. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel das 747-Prinzip. Und wenn ihr jetzt in Lukas 7, Vers 47 reinschaut, könnt ihr vielleicht schon langsam erahnen, worum es mir dabei geht. Lukas 7, 4, 7. Das 747-Prinzip. Ich komme darauf nochmal zu sprechen. Simon lädt also Jesus in sein Haus ein. Aber dann behandelt er ihn wie einen lästigen Stiefonkel. Keine von den üblichen Höflichkeiten und Respektbekundungen. Kein Begrüßungskuss, keine Fußwaschung, kein Öl für den Kopf. Oder sind an unseren Worten auszudrücken, keiner macht ihm die Tür auf, keiner nimmt ihm den Mantel ab, keiner schüttelt ihm die Hand oder bietet ihm ein Erfrischungsgetränk an. Simon unternimmt nichts, um Jesus das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Die Frau dagegen tut alles, was Simon unterlassen hat. Ihren Namen erfahren wir hier nicht, aber dafür etwas über ihren Ruf. Sie ist eine stadtbekannte Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte. Sie hat keine Einladung zu dem Fest und gehört auf keinen Fall zu denen im Ort, die Rang und Namen haben. Das ist genau so, wie wenn ich in Göppingen, wo ich Gemeindeglied bin, und vielleicht stellt euch vor, ich wäre dort jetzt Pastor, dort ein Fest gebe an der Gemeinde, mit der Gemeinde und aus dem Rotlichtmilieu von Göppingen eine Frau kommt, entsprechend gekleidet, hauteng und unaufgefordert plötzlich auf diesem Gartenfest erscheint und direkt mit mir ins Gespräch kommt. Was würde passieren? Eine stadtbekannte Frau, die man kennt von ihrem Gewerbe her. Was würde passieren? Köpfe würden sich drehen, Gesichter würden sich erröten, das Getuschel würde einsetzen, man würde die Nase rümpfen. Was in aller Welt hat der Pastor mit dieser Frau? Er ist doch verheiratet, hat Familie. Aber die Meinung der Leute hat diese Frau nicht daran gehindert zu kommen. Sie ist nicht ihretwegen, wie wegen dieser Menschen da, sie ist seinetwegen da. Jede ihrer Aktionen ist bedeutungsvoll, jede ihrer Gesten verschwenderisch. Sie legt ihre Wange an seine Füße, die immer noch vom Weg staubig sind. Wahrscheinlich lag man zu Tisch, die Füße nach hinten ausgestreckt. Nach vorne kam sie nicht, aber an seine Füße. Wasser hatte sie nicht dabei, aber ihre Tränen. Und sie hat auch kein Handtuch mitgebracht, aber sie hat ihr Haar. Beides benutzt sie, um Jesu die Füße zu waschen. Sie öffnet ein Alabasterfläschchen mit duftendem Öl, vielleicht ihr einziger wertvoller Besitz, sehr kostbar, sehr wertvoll, und reibt seine Füße damit ein. Eigentlich hätte, wenn überhaupt jemand, Simon ein solches Maß an Liebe zum Ausdruck bringen sollen. Denn er ist der Gemeindeleiter, er ist der Schriftgelehrte, aber er ist abweisend und distanziert. Eigentlich hätte eine solche Frau wie diese Jesus aus dem Weg gehen müssen. Denn sie ist die Liebesdienerin, die stadtbekannte Sünderin. Aber sie kann ihm, Jesus, nicht widerstehen. Simons Liebe ist wohltemperiert und knausrig, ihre dagegen verschwenderisch und waghalsig. Warum? Worin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden? Welche besondere Entdeckung hat sie gemacht, Simon dagegen nicht? Welchen Schatz hält sie zärtlich in Ehren, Simon aber nicht? Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist die Liebe Gottes. Wir erfahren hier nicht, wann sie diese Liebe für sich angenommen hat. Wir erfahren auch nicht, wo und wie sie davon erfahren hat. Vielleicht hat sie irgendwelche Krankenheilungen von Jesus miterlebt. Vielleicht war sie in der Nähe, als Jesus Mitleid mit der Witwe von Nain zeigte und ihren Sohn wiedererweckte. Oder vielleicht hat sie von der Sündenvergebung das Gelähmte gehört. Siehe Kapitel 5. Wir wissen das nicht, aber eins wissen wir. Diese Frau hatte Durst. Sie hatte Durst nach einem veränderten, einem neuen Leben. Sie kam durstig zu Jesus, durstig von ihrer Schuld, durstig von Reue, durstig nach tiefer, bedingungsloser Liebe, durstig von den unzähligen Nächten, in denen sie sich verkauft und Liebe gemacht, aber selbst keine gefunden hat. Sie kam wahrhaftig durstig zu ihm. Und als Jesus ihr den Kelch der Gnade reicht, da trinkt sie. Sie trinkt in tiefen, vollen Zügen, so wie es jemand macht, der völlig ausgedörrt ist. So ausgedörrt wie sie. Sie trinkt so lange von dieser Barmherzigkeit Jesu, so lange davon, bis jeder Zentimeter ihrer Seele wieder durch befeuchtet ist und dadurch auch weich wird. Sie kommt durstig und sie trinkt. Sie trinkt in tiefen Zügen. Simon dagegen hat nicht einmal eine Ahnung, dass er überhaupt durstig ist. Menschen wie Simon brauchen keine Gnade. Sie analysieren sie lieber, zerpflücken sie theoretisch und theologisch. Sie bitten nicht um Barmherzigkeit, sie debattieren über sie und teilen sie knausrig zu. Während sie von Schuld nach Vergebung durstig ist, empfindet er gar keine Reue und bittet auch nicht um Vergebung. Während sie den Kelch der Gnade austrinkt, spielt er sich auf. Während sie verschwenderische Liebe zu geben hat, kommt von ihm gar nichts. Warum? Warum ist das so? Und die Antwort lautet, wegen dem 7-4-7-Prinzip. 7-4-7. Ihre Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird oder ist, der liebt auch wenig. Genauso wie ein Jumbojet hat das 7-4-7-Prinzip breite Tragflächen. Genau wie dieses Flugzeug kann einen dieses Prinzip auf eine höhere Ebene emporheben. Noch einmal, wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Oder anders ausgedrückt, wir können nicht geben, was wir nicht bekommen haben. Und trotzdem strengen wir uns häufig an, Liebe zu haben, Liebe zu erzeugen und Liebe zu geben. Mein Ehepartner braucht meine Vergebung bei den Verletzungen, bei den Enttäuschungen. Ich weiß zwar nicht wie, aber egal, ich muss ja vergeben und er wird sie bekommen. Mein Arbeitskollege, mein Nachbar, so ein Trottel, was der mir alles getan hat, der hat mir echt wehgetan. Aber ich muss und ich werde wohl zu diesem Trottel nett sein müssen. Ich soll meinen Nächsten lieben? Gut, dann werde ich es eben tun. Gott verlangt das ja. Und wir versuchen es und geben uns unheimlich viel Mühe mit zusammengebissenen Zähnen und zusammengepressten Kiefern. Wir werden lieben und wenn es uns umbringt. Wir werden lieben und wenn es uns umbringt. Aber könnte es sein, dass der erste Schritt der Liebe nicht auf den anderen zu, sondern zu Jesus hin ist? Könnte es sein, dass das Geheimnis des Liebens im Empfangen besteht? Ich möchte das verdeutlichen. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Sehnst du dich danach, liebevoller zu sein? Dann fang damit an, bewusst deinen Platz als ein geliebtes Kind Jesu an seiner Seite einzunehmen. Epheser 5, Vers 1 und 2, folge in allem Gottes Beispiel, denn du bist sein geliebtes Kind. Dein Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus dich geliebt hat. Willst du vergeben lernen? Dann überleg doch, wann und wie du selbst schon Vergebung erlebt hast. Epheser 4. Seid stattdessen freundlich, mitfühlend zueinander, vergebt euch gegenseitig und jetzt kommt's. wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Fällt es dir schwer, den anderen den Vortritt zu lassen? Dann denk daran, wie Jesus dich an seine erste Stelle gesetzt hat. Sogar über sich selbst. Obwohl er Gott war, Philipper 2, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, sondern verzichtete auf alles und erniedrigte sich selbst, auch unter mich und unter dich. Hast du wenig oder gar keine Geduld, dann trinke von der Geduld Gottes, denn er ist so geduldig mit dir und mir. Wir haben es heute Morgen gelesen, 2. Petrus 3, Vers 9. Ist es für dich schwierig, großzügig zu sein? Dann denk darüber nach, wie großzügig dieser Gott zu dir ist. Römer 5, Vers 8. Willst du lieben, so wie Gott liebt? Dann geh diesen ersten Schritt. Geh zu Jesus hin. Und fang damit an, dir zuallererst diese Liebe Gottes dir gegenüber bewusst zu machen, sie dir vor Augen zu halten, über sie nachzudenken, sie anzunehmen, sie nachzuempfinden und sie tief zu verinnerlichen in dir, jeden Tag. Denn das Geheimnis des Liebens besteht in Empfangen. Und das ist der Untertitel meiner Predigt. Das 7-4-7-Prinzip oder das Geheimnis des Liebens besteht im Empfangen. Ich habe mich an diesem Prinzip oft verschuldigt. Als Prediger, als jemand, der auf der Kanzel steht. Weil ich oft auch in Predigten, sicher auch in unserem Bezirk hier, auch in Kirchheim, immer wieder mal dazu aufgefordert hat, liebt einander. Seid geduldig, seid freundlich, vergebt. Aber Menschen aufzufordern zu lieben, ohne ihnen zu sagen, dass sie geliebt sind, ohne ihnen zu sagen, dass sie geliebt sind, das ist so, als würde man ihnen sagen, sie sollen einen Scheck ausstellen, ohne dass Geld zuvor auf ihr Konto eingezahlt wurde. Johannes zeigt uns, wie die richtige Reihenfolge aussieht. In 1. Johannes 4, Vers 9 schreibt er von der Einzahlung Gottes Liebe, 4, Vers 9 und 10, ich zitiere, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gottes Einzahlung. Und nach dieser ungeheuren Einzahlung, die nicht in Worten zu greifen und bemessen ist, ruft Johannes dich und mich dazu auf, unser Scheckbuch zu zücken. Vers 11, direkter Vers danach. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, deshalb sollen wir auch einander lieben. Das Geheimnis des Lebens besteht darin, als Mensch zu leben, der weiß und spürt und verinnerlicht und das täglich, dass er geliebt ist, dass er geliebt wird. Das ist in den Beziehungen der so oft vergessene erste Schritt. Deshalb sagt Paulus auch, und ich bete, er sagt, ich bete, er betet, dass ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Epheser 3, Vers 17. Er betet dafür in der Liebe, dass wir in der Liebe fest verwurzelt sind. Und viele Menschen sagen uns, dass wir lieben sollen, aber nur Gott allein kann uns die Kraft dazu geben, es auch wirklich zu tun. Wie können wir freundlich zu Menschen sein, die Versprechen nicht halten und uns ständig schlecht behandeln? Wie können wir geduldig sein mit Menschen, die so viel Herzenswärme haben wie Geier und so zärtlich sind wie Stachelschweine? Wie können wir Menschen vergeben, die uns immer wieder verletzen und die wir vielleicht sogar geheiratet haben? Wie können wir barmherzig und großzügig zu Menschen bleiben, die anders glauben, die anders denken, die anders singen und die anders beten als wir? Indem wir als Menschen leben, die geliebt werden. Indem wir das 7-4-7-Prinzip befolgen. Zuerst gehe ich den ersten Schritt hin zu Jesus. Zuerst lass ich mich lieben von ihm. Zuerst empfange und spüre und verinnerliche ich Jesu Liebe. Denn das Geheimnis des Liebens besteht im Empfangen. Und dann, erst dann, in einem zweiten Schritt beginne ich, den anderen zu lieben. Wie mache ich das konkret? Vielleicht ein Beispiel. Ein Beispiel direkt aus der Bibel. Wir kennen alle, und ich lade euch ein, diesen Text mit mir aufzuschlagen. Wir kennen alle 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, vielleicht das schönste Kapitel der gesamten Bibel, vielleicht. Es ist der Mount Everest der Liebesbriefe. 1. Korinther 13. Und der Kern des Kapitels stellen wohl am ehesten die Verse 4 bis 8 dar. Und ich lese jetzt einfach mal diese Verse 4 bis 8. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Zeilen hörst oder diese Zeilen liest und sie an dich rankommen lässt. Ich kann nur sagen, wow, was für inspirierte Zeilen. Sie beeindrucken mich. Und jetzt stell dir vor, jemand fordert mich auf, meinen Namen gegen das Wort Liebe hier einzutauschen. Weißt du was, was dann geschieht? Wenn ich meinen Namen hier einsetzen solle mit dem Wort Liebe, dann werde ich zum Lügner. Stefan ist geduldig und freundlich. Stefan ist nicht neidisch und überheblich, stolz oder anstößig. Stefan ist nicht selbstsüchtig. Aus. Aus und vorbei. Schluss. Ich bin eben nicht immer geduldig oder freundlich und schon gar nicht selbstlos. Fragt meine nächsten Familienmitglieder. Fragt meine Frau, fragt meine Kinder. Ich kann auch mal ein richtiger Kotzbrocken sein. Und das ist mein Problem. Das heißt, dieser Abschnitt, dieses Kapitel, 1. Korinther 13, setzt einen Maßstab, dem ich unmöglich gerecht werden kann. Und ich behaupte, niemand kann diesem Maßstab gerecht werden. Niemand außer Jesus Christus. Und das ist mein Punkt. Beschreibt dieser Abschnitt, 1. Korinther 13, nicht die Maßlosigkeit der Liebe Gottes? 1. Korinther 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Setzen wir doch mal den Namen, und Jesus ist Gott. Setzen wir doch mal den Namen Jesus für das Wort Liebe ein und schauen, wie das klingt. Dann heißt das so. Jesus ist geduldig und freundlich. Jesus ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Jesus ist nicht selbstsüchtig. Jesus lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihm Böses, Jesus Böses tut, trägt Jesus es nicht nach. Jesus freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus verliert nie den Glauben. Jesus bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Jesus wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Ja, Wir können, und das ist die eine Möglichkeit, in 1. Korinther 13, in diesen Versen, uns an eine Liebe erinnern lassen, wo wir immer zu kurz sind. Wo wir aus uns und aus eigener Kraft diese Liebe niemals hervorbringen können. Aber, und das ist die andere Möglichkeit, wir können uns durch diese Verse auch an eine Liebe erinnern lassen, der wir nicht widerstehen können. Das ist die Liebe Gottes, die Liebe Jesu. Ich möchte noch eine kurze Geschichte vom norwegischen Schriftsteller Johan Boyev erzählen aus seinem Buch Der große Hunger. Er beschreibt in dieser Geschichte einen gläubigen Landwirt, dessen kleiner Sohn durch den freilaufenden Hund des Nachbarn zu Tode kam. Er wurde totgebissen. Das eigene Kind stirbt durch den Hund des Nachbarn. Was für eine unermessliche Leitsituation. Da zerspringt dir das Herz als Vater, als Eltern. Und er beschreibt in diesem Buch eine ungewöhnliche Trauerbewältigung dieses gläubigen Landwirts. Er beschreibt, dass kurze Zeit nach diesem schmerzhaften Erlebnis, erschütterten Erlebnis, eine Dürre in Norwegen entstand. Eine Dürre, die Bauern dazu veranlasste, all ihr Saatgut, was sie eigentlich für die nächste Erntejahr vorbereitet hatten, um es auszuwerfen, zu verbrauchen. Auch sein Nachbar. Er hatte kein Saatgut mehr. Er konnte nichts mehr ausbringen für die nächste Ernte. Und an diesem Punkt erzählt Johan Boyev von diesem gläubigen Landwirt, dass er, der noch Saatgut etwas hatte, es nicht für seine Felder verwendete, sondern rausgegangen ist und es auf den Feldern seines Nachbarn verstreut. Und er wurde gefragt, wieso machst du das bei dem Nachbarn, dessen Hund du das größte Leid erlebt hast? Und seine Antwort war, weil ich möchte, dass alle Menschen erfahren, dass Gott existiert. Ein Gott, der Leid durch Liebe bewältigt und überwindet. Und viele Menschen haben heute so einen unglaublichen Durst nach genau dieser Art von Liebe. Nach jemandem, der sie bedingungslos liebt. Und wir doch auch, oder? Diejenigen, die die Aufgabe hatten, dich zu lieben, haben es oft nicht getan und haben versagt. Menschen, die du hättest lieben wollen und können, haben es nicht getan und haben dich enttäuscht. Du wurdest vielleicht im Krankenhaus allein gelassen. Jemand hat dir die Freundschaft aufgekündigt. Vielleicht hat jemand dich sogar am Traualtar stehen lassen. Du schaust zurück in dein Leben und immer wieder musst du vielleicht feststellen, oft hat sich eben keiner um deine verletzten Emotionen gekümmert, dir ein Ohr geschenkt, in den Arm genommen oder dir das Gefühl gegeben, dass du wirklich verstanden worden bist. Du bliebst allein zurück, mit gebrochenem Herzen und vielleicht sogar mit einem leeren Bett neben dir. Und du hast dich gefragt, gibt es überhaupt jemanden, der mich liebt, so wie ich bin, bedingungslos? Und jetzt hör dir bitte die Antwort, wie die Sünderin aus Lukas 7, die Antwort des Himmels an. Gott liebt dich, aber das ist zu wenig. Er liebt dich persönlich, leidenschaftlich, intensiv, bedingungslos. Andere haben genau das versprochen, aber haben dabei versagt. Gott hat es versprochen und er schafft es wirklich. Er liebt dich mit seiner unendlichen, unerschöpflichen und grenzenlosen Liebe. Und diese Liebe kann und will dich erfüllen, jeden Tag, indem du Jesu Liebe, wie diese Frau in Lukas 7, an dich rankommen lässt, über sie nachdenkst, sie empfängst, spürst, sie verinnerlichst, eine Sehnsucht danach hast, indem du Jesu Liebe deine Verletzungen behandeln, deine schmerzhaften Enttäuschungen, Frustrationen heilen und deine Sünden trotz all deiner Tränen der Schuld und der Reue vergeben lässt. Dann wird diese Liebe in dir eine Liebe hervorbringen, die du an andere weitergeben willst. Und das ist das 7-4-7-Prinzip, das Geheimnis des Liebens. Zuerst der erste Schritt, zu Jesus hin. Zuerst lässt du dich lieben von ihm. Zuerst empfängst, spürst und verinnerlichst du für dich diese Liebe Jesu. Denn das Geheimnis des Liebens besteht im Empfangen. Und dann, erst dann im zweiten Schritt beginnst du, andere zu lieben. Dann wirst du mit anderen weinen, ihre Füße waschen und küssen, ihre Seele mit göttlichem Öl salben und ihr Herz diese göttliche Liebe spüren lassen. Deshalb lade ich dich ein. Geh heute vielleicht erneut oder bewusst ganz neu diesen ersten Schritt auf Jesus hin. Komm hungrig und durstig nach dieser Liebe Gottes zu ihm. Schau ihn an und lass seine Liebe dein Herz im Innersten berühren und neu füllen. So segne dich Gott und dieses 7-4-7-Prinzip in deinem Leben.